HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Mit Stefan Hübner. Mit mir am Tisch sitzt Professor Frank Brenker von der Frankfurter Goethe-Universität, seines Zeichens Geologe, Kometenforscher, Mondfan und Marsfreund. Herzlich willkommen im HR2-Doppelkopf.
Ja, vielen Dank, Herr Hübner.
Herr Brenker, Sie sind Geologe. Als Laie denke ich da eher so an das Erdinnere, an Gebirge, an Gesteine. Wodurch wird für Sie der Weltraum interessant?
Die Grundlagen für unser Verständnis für die Erde, für das Innere der Erde und für den Erdaufbau und für alle Prozesse auf der Erde stammen aus der Erforschung extraterrestrischer Objekte. Also wir wissen eigentlich nur zum Beispiel, wie unser Erdkern aufgebaut ist, weil wir Material aus dem Weltall gesammelt haben, Kernmaterial von anderen Planeten haben und dadurch überhaupt verstehen können, wie unsere eigene Erde aufgebaut ist. Und deshalb ist das ein ganz elementarer Baustein für Geologen, die Erde zu verstehen.
War das eigentlich für Sie schon von Anfang an klar, dass die Erforschung des Weltalls das ist, was Sie in Ihrem Leben machen möchten? War das so ein Jugendtraum von Ihnen?
Nein, absolut nicht. Also ich habe mich relativ früh dazu entschlossen, Geologe zu werden. Das war eigentlich sehr früh vorgezeichnet. Aber ich habe das tatsächlich eher klassisch angefangen mit, man geht ins Gelände und dann sammelt man ein paar Fossilien, guckt sich ein paar schöne Minerale an und und dann fängt man ganz klassisch an, Geologie zu studieren, um dann vielleicht später als angewandter Geologe irgendwo den Untergrund zu untersuchen bei irgendwelchen großen Bauprojekten. Das war eher so der Weg, den ich mir gedacht hatte. Und letztendlich bin ich dann aber auch zum Teil über Methodik in dem Bereich der Kosmochemie gelandet.
Wie kam das? Was waren so die ersten Materialien, Gegenstände aus dem Weltall, die ersten Fragen, mit denen Sie sich beschäftigt haben?
Ja, die ersten Proben, die ich untersucht habe, die aus dem Weltall kamen, waren Meteoriten. Weil mich ein Professor in einem anderen Institut angeworben hatte, der gesehen hat, was ich technisch kann und welchen Instrumenten ich arbeiten kann, was also analytisch möglich ist. Und zu der Zeit habe ich an Material aus der tiefen Erde gearbeitet. Und dann haben wir angefangen, diese Methoden auch auf extraterrestrische Proben zu übertragen.
Und das ist dann die Chemie, dann, die Sie von diesen Gesteinsproben dann interessiert. Aus welchen Materialien bestehen die? Welche Geschichte haben die durchlaufen?
Ja, das ist zum einen die chemische Zusammensetzung, aber auch die Struktur. Und da kommen wir in den Bereich rein, in dem ich eigentlich arbeite, in der Mineralogie. Und da geht es uns natürlich nicht nur um die chemische Zusammensetzung der Materialien, die wir anschauen, sondern auch gleichzeitig um die strukturellen Details.
Ihre akademische Ausbildung, die haben Sie zum Teil hier in Hessen genossen, in Frankfurt, in Darmstadt waren Sie an den Hochschulen gewesen. Mir fiel auf, dass Sie ganz häufig auf Hawaii waren. Was macht denn dieses Surferparadies zum Paradies für Planetenforscher?
Ja, das ist traditionell gut. Das liegt daran, dass man natürlich irgendwann ein Observatorium auf Hawaii gegründet hat. Man hat relativ wenig Streulicht, man kann sehr weit oben ein Observatorium bauen. Und das war sicher der Kern für die University of Hawaii, mit dieser Forschung anzufangen. Und dann hat man einen deutschen Forscher angeworben, der dort ein Institut aufgebaut hat für Kosmochemie. Und das Schöne an dieser Geschichte ist eigentlich, dass das extrem erfolgreich war über die letzten Jahrzehnte, weil man auf Hawaii recht gute Möglichkeiten hat, kostspielige Instrumente aufzubauen. Wieso funktioniert sowas? Man sollte ja meinen, da leben ja nicht so wahnsinnig viele Menschen, insofern sollte da eigentlich nicht so viel öffentliches Geld da sein. Aber es ist extrem viel privates Geld da und das liegt einfach daran, dass viele reiche Amerikaner oder auch reiche Japaner sich auf Hawaii niederlassen, so ihren Lebensabend verbringen und dann, wenn irgendwann vielleicht keine Nachfahren da sind, dann wird das Geld halt an die Universität gespendet. Und damit kommen recht großartige Sachen, gerade auch in den Geowissenschaften oder in der Kosmochemie, zustande, weil das halt Themen sind, die die Menschen umtreibt. Also neben Medizin vielleicht einer der attraktivsten Themen, in denen man auch Geld spendet dann.
Jetzt gibt es ja so etwas wie eine private Forschungsförderung oder Hochschulförderung auch hier in Hessen an der Goethe-Universität zum Beispiel. Was unterscheidet denn das deutsche Pflaster vom amerikanischen? Sind die Deutschen da noch zu zurückhaltend? Würden Sie sich da mehr wünschen?
Das kann ich eigentlich gar nicht unterstreichen, weil wir gerade mit unserem Forschungsbereich momentan in dieser Richtung sehr erfolgreich sind. Also wir haben ja mehrere Stiftungen, die uns unterstützen. Bei uns fließt momentan relativ viel privates Geld. Und da gibt es einige Projekte, die einfach überhaupt nur durchführbar sind, weil wir Stifter haben, die uns Geld geben, um das umzusetzen. Wir haben viele spektakuläre Funde in den letzten Jahren gehabt, wo, ich sag mal, ein super spannender Meteorit vom Himmel fällt. Und man dann halt im Idealfall sofort anfangen kann, daran zu arbeiten. Oder ein ähnliches Phänomen, was wir gesehen haben, als wir einen Wettbewerb gewonnen haben, um auf der Internationalen Raumstation ein Experiment durchzuführen. Und da war es dann halt wichtig, dass man ab dem Zeitpunkt, wo klar war, dass man da mitspielen darf, einfach auch Geld hat. Und da sind auch in Deutschland private Förderer inzwischen sehr schnell auf dem Plan und unterstützen uns da mit größeren Summen.
Muss man eigentlich Science-Fiction-Fan sein, um solche Forschung zu betreiben, wie Sie sie machen?
Was wir machen, und das ist die Faszination natürlich auch in den Untersuchungen, ist, wir machen eigentlich gelebte Science-Fiction. Wenn man so zurückguckt, wie man sich vor 30 Jahren irgendwie Weltraumforschung vorgestellt hat, das ist das, was wir heute wirklich machen. Das heißt, ein Geologe, der läuft halt eben nicht mehr mit dem Hammer durch die Alpen. Wir haben halt auch die Möglichkeit, einfach heute mit Raumschiffen zu anderen Objekten zu fliegen, dort Proben zu nehmen und zur Erde zurückzubringen. Natürlich ist es immer noch ein ganz anderes Forschen, als dass man das klassisch hatte. Wenn mir noch eine Probe fehlt, dann kann ich mich nicht ins Auto setzen und einfach in die Alpen fahren. Sondern bin ich darauf angewiesen, dass eine Mission da ist, dass die genehmigt ist, dass das Geld zur Verfügung steht. Ja, und wenn man dann eine Probe holen will, dann dauert es halt auch. Ja, ich bin ja nicht in einer Woche zu einem Objekt geflogen. Ja, und wenn man dann die Proben wieder zurück auf die Erde haben will, dann muss man teilweise halt sich gedulden und dann wartet man halt 10 Jahre, bis man die Proben hat.
Aber ich vermute jetzt, Sie selbst sind Science-Fiction-Fan, wenn ich mir Ihren ersten Musikwunsch ansehe. Sie haben sich gewünscht, das Star-Wars-Theme, gespielt vom London Symphony Orchestra unter Leitung des Komponisten John Williams. Das hört sich doch sehr nach Science-Fiction-Fan an.
Ja, sicher. Ich meine, das überträgt sich halt in beide Richtungen. Das ist die Faszination, die das Arbeiten mit sich bringt. Dann wieder Impulse, die man bekommt aus dem Science-Fiction-Bereich. Und dann geht man mit diesen Ideen wieder zurück und macht seine eigene Forschung.
Dann starten wir jetzt auf diese Art und Weise mal hoch ins Universum mit dem Star Wars-Theme, dem London Symphony Orchestra und John Williams. Star Wars Theme von John Williams, das London Symphony Orchestra spielte unter der Leitung des Komponisten. Im HR2 Doppelkopf ist heute der Weltallgeologe Frank Brenker zu Gast. Mit ihm am Tisch sitzt Stefan Hübner. Herr Brenker, Sie erforschen ja sehr intensiv Asteroiden und Kometen. Dazu kommen Sternenstaub, Kometenstaub, die teilweise bei NASA-Missionen eingesammelt worden sind. Um jetzt erstmal die Begrifflichkeiten zu klären, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen einem Asteroiden und einem Kometen?
Die Übergänge sind ein bisschen fließend zwischen diesen Objekten. Das weiß man inzwischen sehr genau. Grundsätzlich ist es so, dass einfach der Eisanteil an Kometen viel, viel größer ist als der von Asteroiden. Was daran liegt, dass sich Kometen in den äußeren Bereichen unseres Sonnensystems gebildet haben und die Asteroiden in den wärmeren, sonnennahen Bereichen.
Vor etwa 12 Jahren, da erforschten Sie Körnchen aus dem Schweif des Kometen WILD 2. Und die gingen ja in die Geschichte ein, weil es die ersten Proben waren, die jemals von einem Kometen auf die Erde kamen. Und Sie durften die dann im Verbund mit anderen internationalen Wissenschaftlern untersuchen. Wie kommen Sie an solches Material?
Ja, der Einfang von solchem Material ist natürlich die erste große Hürde. Die Idee dort war eigentlich relativ simpel. Das heißt, man fliegt mit einer Raumsonde durch den Kometenschweif, hat einen Auffangbehälter dabei und sammelt diese Körner ein. Das hört sich erstmal relativ simpel an, aber dann kommt man da an, möchte durch den Kometenschweif fliegen und die Durchfluggeschwindigkeit durch den Kometenschweif, die liegt so bei 20.000 Stundenkilometern. Wenn man dann einfach Partikel in eine Box einsammeln will, dann hat man das Problem, bei 20.000 Stundenkilometern bleibt von diesem Körnchen nicht wahnsinnig viel übrig. Deshalb hat man sich dann überlegt, wie man das hinbekommt und hat ein Spezialmaterial entwickelt, das nennt man Aerogel. Also das ist 99,9% nichts und dazwischen hat man halt Siliziumoxid. so ganz, ganz dünne Wände. Und die Idee dabei ist dann, dass wenn so ein Partikel mit diesen hohen Geschwindigkeiten auf dieses Aerogel trifft, dass er dann langsam und schonend abgebremst werden kann. Man kennt das wahrscheinlich aus jedem Actionfilm, wenn da irgendwie ein Stuntman durch eine Glasscheibe springt, dann tut er sich im Normalfall nicht weh. Und das liegt daran, dass diese Glasscheibe sehr dünn ist. Und wenn ich jetzt auf die Nanoebene gehe und dann lauter kleine Nanoglaswände baue, dann trifft so ein Partikel auf so eine Nanoglaswand und durchdringt die. Und wenn er das halt mit tausenden Wänden macht, dann kann man diesen Partikel leicht und schonend abbremsen und das innerhalb von ein paar Millimetern.
Sie haben einmal gesagt, diese Körnchen, die seien auf den Proben so schwer zu finden wie 100 spezielle Grashalme in einem Fußballstadion. Wie lange muss man denn da so suchen, bis man was gefunden hat?
Ja, der erste Schritt ist tatsächlich, das Körnchen zu finden. Das ist bei einem Kometenstaub nicht so wahnsinnig kompliziert, weil man wirklich sehr viele Körner gefunden hat. Und da braucht man dann, um die Körnchen zu finden, erstmal sehr gute Mikroskope, wo man dann versucht, diese Einschlagspuren zu finden. Das geht nicht vollautomatisiert, sondern muss man wirklich jeden Mikrometer absuchen. Und das ist tatsächlich so, als wenn Sie auf einem Fußballfeld gehen und auf dem ganzen Fußballfeld sind, Sie haben es eben angesprochen, vielleicht 10 Grashalme, die umgeknickt sind, sagen wir mal, und die suchen Sie. Und dann müssen Sie jeden Grashalm angucken und schauen, welche von denen sind umgeknickt. Und das können Sie auch nicht mehr alleine hinbekommen. Und da hat man in dem Fall zum Beispiel die Öffentlichkeit gebeten, doch mitzuhelfen. Und da haben sich tatsächlich über 30.000 Freiwillige gefunden, die mit uns diese Grashalme gesucht haben. Und wenn man dann so einen gefunden hat, dann fangen unsere Analysen an. Und dann braucht man sehr spezielle Instrumente, weil wir können diese Körnchen aus diesem Aerogel auch nicht rausholen, sondern wir müssen es analysieren, während es noch in dem Körnchen drin ist. Und das tun wir mit Röntgenapparaturen. Und dann können wir etwas lernen über die Objekte, die uns interessieren.
Sie haben eben hier schon angesprochen, es waren Tausende von Bürgerinnen und Bürgern daran beteiligt, diese Körnchen zu finden. Ich stelle mir das so vor, man hat Bilder gehabt im Internet von den Proben, hochaufgelöste, und musste dann wie auf einem Suchbild das Körnchen finden. Wann wusste man denn, ja, jetzt habe ich was gefunden?
Ja, man sucht eigentlich gar nicht das Körnchen selbst, sondern seine Einschlagspur. Weil es wird ja abgebremst in diesem Aerogel und dann hat es quasi so eine Bremsspur, die es erzeugt. Und diese Bremsspuren sucht man. Und deshalb reicht auch nicht eine einfache Aufnahme von der Oberfläche aus, sondern man muss da in die Tiefe reinzoomen. Und die große Überraschung war, man hat jetzt Objekte, die sich im äußeren Sonnensystem bilden, aber die enthalten Komponenten aus den innersten Bereichen unseres Sonnensystems. Und das heißt, man muss in sehr, sehr kurzer Zeit Material aus dem inneren Sonnensystem in das äußere transportieren. Ein Kollege von mir hat das mal so beschrieben, dass er gesagt hat, okay, ich habe ein Sandkörnchen irgendwie in Australien in einer Sandkiste sitzen. Und im nächsten Augenblick ist es in Frankfurt. Und das ist so die Dynamik, die man sich vorstellen muss. Also unglaubliche Distanzen, die in kürzester Zeit zurückgelegt werden oder eine komplette Durchmischung unseres Sonnensystems. Und das war ein absolut überraschendes Ergebnis.
Ihre Untersuchungsergebnisse, Professor Frank Brenker, die haben so großes Aufsehen erregt, dass sie mittlerweile Weltraumproben untersuchen, die längst nicht in jedermanns Hand gelangen. Beispielsweise bekommen sie in absehbarer Zeit Proben vom Asteroiden Ryugu über die japanische Raumfahrtagentur JAXA. Aber ja, muss man solche Proben überhaupt auf die Erde holen, um sie zu untersuchen? Man liest doch ja sehr viel über immer bessere Messinstrumente und ist da nicht auch direkt vor Ort im Weltraum was zu machen?
Ja, sicher. Das versucht man natürlich. Also alles, was irgendwie technisch machbar ist, versucht man direkt vor Ort schon zu untersuchen. Das Problem dabei ist nur, wir können halt leider nicht alle Instrumente, die wir auf der Erde zur Verfügung haben, auf ein Raumschiff packen. Das führt dazu, dass die Dinge, die wir vor Ort untersuchen können, sehr limitiert sind. Also wir können natürlich eine grobe chemische Analyse des Materials auch vor Ort schon vornehmen, aber das ist wirklich sehr grob. Wenn wir wirklich was lernen wollen über das Material, die Details verstehen wollen, das funktioniert einfach nur mit Maschinen, die heute noch relativ groß sind. Die wiegen mehrere Tonnen und das kann man einfach nicht huckepack auf einer kleinen Raumsonde mitnehmen.
Sie sind jetzt seit 2007 Professor an der Frankfurter Goethe-Universität und wenn man bei Ihnen studiert, dann kann man ja mitunter auch mal in den Genuss von ganz besonderen Aktivitäten kommen. Sie hatten vorhin schon einmal angesprochen, als im November 2018 eine Antares-Rakete zur Raumstation ISS startete, da befand sich damals ja auch ein Experiment Ihrer Studierenden mit an Bord. Wie kam es dazu?
Ja, das war ein Wettbewerb, den wir mitgemacht haben, war für uns auch ein bisschen Neuland. Was würden denn Studenten auf dieser Plattform an Experimenten durchführen? Und das war eine sehr offene Ausschreibung. Wir haben das gesehen und haben gesagt, okay, das ist für uns spannend. Dann war noch angekündigt, dass unser Lieblingsastronaut Alexander Gerst dieses Experiment dann durchführen würde. Und dann waren für uns relativ schnell klar, okay, da bewerben wir uns drum, wir probieren das. Und dann kamen Studenten zusammen aus der Physik und aus den Geowissenschaften, die sich überlegt haben, was kann man denn an Experiment durchführen? Da gab es noch ein paar Randbedingungen, die schwierig waren. Zum Beispiel, dass das Experiment in eine sehr, sehr kleine Box passen musste. 10 x 10 x 12 cm war die Experimentierbox nur groß. Und dann haben sie an diesem Wettbewerb teilgenommen, haben dann den Wettbewerb gewonnen und damit kamen wir dann mit unserem Experiment auf die Internationale Raumstation. Und das besondere Ereignis da, was Sie angesprochen haben, war natürlich nicht nur das Durchführen eines eigenen Experiments auf der Raumstation, was schon was Besonderes ist, sondern wir waren dann tatsächlich auch noch eingeladen, uns den Start anzuschauen, an dem unser Experiment zur Raumstation transportiert wurde. Ja, und dann mehrere Monate ständigen Kontakt zur Raumstation, Durchführung des Experiments. Inzwischen ist es erfolgreich abgeschlossen und wir wollen nochmal zurück auf die Internationale Raumstation. Es ist geplant, mit dem DLR zusammen auch Parabelflüge durchzuführen, also Schwerelosigkeit in Flugzeugen zu erleben, während man ein Experiment durchführt. Also da ist auch in der Zukunft viel für die Studenten geplant.
DLR, das ist das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Und Sie haben das jetzt spannungsmäßig sehr geschickt aufgebaut, weil die große Frage ist noch offen, was für ein Experiment ist denn da jetzt schon erfolgreich zum Abschluss gekommen?
Ja, das war wirklich ein sensationelles Experiment. Eine ganz einfache Idee, weil wir hatten ja nicht viel Platz. Und die Studenten hatten sich damals überlegt, ein Experiment zur Entstehung unseres Sonnensystems durchzuführen. Es gibt ein paar Objekte in unserem Sonnensystem, die nennt man Chondren. Das sind kleine Schmelzkügelchen. Und zu Anfang unseres Sonnensystems besteht ein überwiegender Teil der Materie in unserem Sonnensystem aus diesen kleinen Kügelchen. Und das Erstaunliche ist, obwohl man diese Objekte seit fast 150 Jahren kennt, hat man nur eine grobe Vorstellung davon, wie die entstanden sein könnten. Es hat ein paar Ideen und eine dieser Ideen ist, dass sich Blitzentladungen im frühen Sonnensystem, dass die ausreichen, Materie, also Staub, der dann in diesem Sonnensystem umherfliegt, aufzuschmelzen und dann diese kleinen Schmelzkügelchen zu bilden. Und genau diese These hat man in diesem Experiment überprüft, indem wir in der kleinen Experimentierkammer Blitze erzeugt haben, die wir auf Staub haben treffen lassen, der dann in Schwerelosigkeit in dieser Probenkammer umhergeflogen ist. Der wurde dann aufgeheizt und hat dann gezeigt, dass tatsächlich Blitze in Schwerelosigkeit dazu geeignet sind, diese Staubkörner zu kleinen Schmelzkügelchen zu verschmelzen. Und damit ist eine ganz wichtige Erkenntnis erlangt worden, dass eine dieser Theorien offensichtlich möglich ist, was lange bezweifelt wurde.
Ohne Zweifel ist, dass wir jetzt zum nächsten Musikwunsch kommen und da bleibt es jetzt galaktisch. Wir hören aus der Mondscheinsonate, Beethovens Klaviersonate Nummer 14 in Cis-Moll. Aus ihr hören wir den zweiten Satz, das Allegretto, und es spielt Maria João Pires. Das war der zweite Satz, das Allegretto aus Ludwig van Beethovens Klaviersonate Nummer 14 in Cis-Moll, der Mondscheinsonate. Es spielte Maria João Pires. Sie hören den HR2-Doppelkopf. Heutiger Gast ist der Geologe und Weltraumexperte Frank Brenker von der Frankfurter Goethe-Universität. Mein Name ist Stefan Hübner. Wir hatten, Herr Brenker, ja jetzt schon über die Asteroiden gesprochen, über die Kometen. Und ja, jetzt arbeiten wir uns mal vor im Weltall, kommen zu dem Himmelskörper jetzt, der die menschliche Fantasie neben dem Mond am meisten beflügelt. Wir kommen zum Mars. An dem haben Sie ja auch ein ganz besonders starkes Interesse. Was reizt Sie denn am roten Planeten?
Ja, der Mars ist für uns sozusagen die Mutterpause der Erde. Die Erde hat sowas wie Plattentektonik. Das heißt, auf der Erde wird Material sehr stark verändert über die Millionen, über die Milliarden von Jahren. Und auf dem Mars ist das nicht der Fall. Also das heißt, hier können wir weit in der Geschichte zurückgucken und uns die initialen Prozesse anschauen, wie sie auch auf der Erde irgendwann einmal abgelaufen sind.
Hatten Sie denn schon einmal die Gelegenheit, ja auch Material direkt vom Mars zu untersuchen?
Wir hatten bisher noch keinen Probenrücktransport vom Mars. Das ist in naher Zukunft geplant. Wir haben aber schon relativ viel Material vom Mars auf der Erde, das sich von alleine quasi auf dem Weg gemacht hat. Das passiert durch große Asteroideneinschläge auf der Marsoberfläche. Da wird Material rausgelöst. Das ist dann mehrere Millionen Jahre normalerweise im Weltall unterwegs, bis es irgendwann dann zufällig zur Erde fällt. Und so haben wir schon über 200 verschiedene Gesteinsarten vom Mars auf der Erde, die wir hier intensiv untersuchen können.
Und darum ranken sich ja teilweise auch ganz spektakuläre Fundgeschichten. Ja, lassen Sie uns da vielleicht auch einmal ein bisschen reinschauen. Wie ist man ja darauf gekommen? Oh, da ist ja hier Marsgestein auf der Erde gelandet.
Ja, im Fall eines Meteoriten kann man natürlich nicht sofort ansehen, dass das Material vom Mars ist. Das heißt, erstmal beobachtet man einfaches Feldmaterial vom Himmel. Und idealerweise fällt das dann irgendwo in einer hellen Wüste. Das ist halt perfekt. Üblicherweise hat es eine schwarze Schmelzkruste und dadurch ist es natürlich leicht zu unterscheiden von der hellen Steinwüste. So ist es zum Beispiel auch passiert vor ein paar Jahren in Marokko. Da ist eine hellen Steinwüste, ein Meteorit ist vom Himmel gefallen. Dadurch, dass man gesehen hat, wo der heruntergefallen ist, das kann man sich jetzt so vorstellen, es gibt eine Leuchterscheinung und dann gibt es einen Überschallknall. Dann wird das Material quasi in der Luft noch zerlegt und dann fallen an vielen Stellen kleine Objekte vom Himmel. Dann zieht man los am nächsten Tag und wenn man jetzt sich das anschaut, die Wüste von Marokko, da gibt es dann viele Beduinen, die wissen, da ist irgendwie spektakuläres Material vom Himmel gefallen und dann ziehen die los und suchen das Material. Das kann dann durchaus noch ein paar Wochen dauern, bis man die ersten Proben findet. Und so war es auch in einem Fall vor ein paar Jahren in der Wüste von Marokko, in der Nähe von Tessint, ist ein Gestein vom Himmel gefallen, dann hat man es aufgesammelt und dann war aber relativ schnell klar, dass das möglicherweise ein Objekt ist, ein Material ist vom Planeten Mars. Und das ist auch Beduinen relativ schnell klar, die wissen auch, was das wert ist. Und dann gelangt das schnell in Handelswege und dann müssen wir als Forscher natürlich auch relativ flott sein, um zu gucken, dass wir davon Material dann bekommen und das untersuchen zu können. Sowas passiert bezogen auf Marsmaterial so alle 50, 60 Jahre. Und das war das erste Mal eigentlich, dass es vom Himmel gefallen ist und man sehr, sehr schnell wusste, was man da in der Hand hält. Und insofern ist dieses Material, was dann in die Labore der Institute kam, das frischeste Material, was wir momentan vom Mars auf der Erde haben.
Sie haben eben gesagt, dass das ein Material ist, was dann auch in Handelsnetze hineinkommt. Wer konkurriert denn um solches Material?
Händler. Dann gibt es viele private Sammler und dann auf der anderen Seite stehen dann die Wissenschaftler, die natürlich dieses einzigartige Material untersuchen möchten, um hier neue Erkenntnisse zu gewinnen. Und das System ist eigentlich ganz raffiniert inzwischen. Es ist so, es gibt eine Meteoritical Society, die Meteoritenproben klassifiziert. Wenn ein Material klassifiziert ist, steigt es massiv im Wert. Und deshalb hat natürlich ein Händler ein sehr großes Interesse daran, dass es klassifiziert wird. Randbedingung für die Klassifizierung ist, dass ein nicht unerheblicher Anteil dieses Materials irgendwo in einem Museum deponiert wird. Das heißt, wir haben Zugriff auf jegliches Material, was jemals klassifiziert wurde.
Mehrfach haben Sie schon erwähnt, dass dieses Material einen sehr großen Wert hat. Von was für Beträgen muss man da ausgehen?
Ja, das hängt sehr stark davon ab, wie einzigartig das Material tatsächlich ist. Und wenn wir jetzt bezogen auf Marsmeteoriten uns das anschauen, dann liegen die üblicherweise ein Marsmeteorit, der vielleicht aus einer Klasse ist, von der schon sehr viel Material gibt, der liegt in der Größenordnung von $200 pro Gramm. Wenn man ein Material hat, was sehr wertvoll ist, was sehr einzigartig ist, dann kann es schnell mal hochgehen auf $10.000 pro Gramm. Und wenn man sich dann anschaut, dass es selbst von diesem extrem wertvollen Material teilweise Stücke gibt, die 100 Gramm sind oder die vielleicht sogar ein Kilogramm sind, dann sprechen wir hier schon von sehr, sehr großen Werten.
Der Frankfurter Geologe, Weltraum- und Planetenexperte Frank Brenker ist heute zu Gast im HR2 Doppelkopf. Herr Brenker, wenn Sie ja Material von einem so hohen Wert zu sich ins Labor bekommen, gehen Sie da nicht erst einmal mit größtem Fingerspitzengefühl und vielleicht auch einer gewissen Hemmung an die Untersuchung ran, damit Sie da ja nichts verpulvern?
Verpulvern, das versuchen wir natürlich zu vermeiden. Ich glaube, das ist eine der Stärken unserer Arbeit eigentlich auch. Die Techniken, mit denen wir arbeiten, die sind weitgehend zerstörungsfrei. Und das ist auch der Grund, warum wir wirklich an jegliches Material von jeglicher Weltraummission kommen. Weil wir können es untersuchen, ohne dass wir diesem Material in irgendeiner Form wehtun oder es verändern.
Bleiben wir bei den Marsproben weiter. Wenn Sie solche Proben untersuchen, was sind im Moment die Fragen, die Sie interessieren?
Ja, wenn wir jetzt auf die Marsproben speziell schauen, da ist für uns natürlich die große Frage, wie hat tatsächlich die Anfangsgeschichte des Mars ausgesehen? Und eine der ganz zentralen Fragen dabei ist, und das ist ja so ein bisschen auch eine zentrale Frage der Menschheit, wenn man so will, ist, gab es mal Leben auf dem Mars? Und was wir momentan versuchen herauszubekommen ist, wie sahen denn die Randbedingungen aus dafür? Also wie ideal waren die Randbedingungen in den ersten Milliarden Jahre des Mars, wo wir wissen, dass das offensichtlich ganz gut aussah, sehr ähnlich der Erde. Das heißt, wir reden hier von Ozeanen, die wir hatten Seen, Flussläufe. Es ist relativ viel organisches Material auch verfügbar. Und da kann man sich leicht vorstellen, dass sich Organismen schon entwickeln konnten. Ähnlich wie wir diesen Prozess sehen auf der Erde im gleichen Zeitfenster. Und wir gucken uns jetzt hier, wenn wir dieses Material untersuchen, an, wie sahen wirklich die Randbedingungen aus? Gab es Fluide zum Beispiel, wo man immer sagt, okay, das ist halt so eine Randbedingung, die man braucht im Leben.
Also war Wasser da?
War Wasser da, ja. Gab es Anreicherungen von bestimmten Elementen? Das ist eine notwendige Voraussetzung, die wir von der Erde her kennen, um dann tatsächlich irgendwann den Sprung zu schaffen und Lebensformen zu starten.
Zusammenfassend kann man sagen, die Zustände auf dem Mars, die waren mal eigentlich ganz lebensfreundlich. Was könnte denn das für Leben gewesen sein?
Ja, im Augenblick geht man noch nicht von sehr weit entwickelten Lebensformen aus, sondern wir reden hier mehr über Bakterien, Bakterienmatten, also Lebensformen, wie wir sie von der frühen Erde kennen. Das ist auch das, was es ein bisschen schwierig macht, das zu untersuchen, weil wenn wir über fossile Lebensformen sprechen, dann kann man leicht sich vorstellen, wenn man so eine große Muschel hat oder einen Ammoniten, dann ist er leicht zu erkennen an seiner Form, ist auch sehr groß. Aber wenn wir jetzt über Bakterien sprechen, dann ist natürlich der Erhaltungszustand von Bakterien, selbst auf der Erde, wenn die sehr alt sind, sehr, sehr gering. Und dann ist es halt schwierig, Verfahren zu entwickeln, mit denen man dann in der Lage ist, sowas überhaupt zu identifizieren.
Jetzt ist der Mars heute ja nicht unbedingt für seine Lebensfreundlichkeit berühmt. Das heißt, mit diesem Planeten passierte etwas ganz Gravierendes. Da fand ein ganz großer Wandel der Bedingungen statt. Wie kam das zustande und wie muss man sich den Mars heute vorstellen?
Ja, die große Umwälzung beim Mars war eigentlich der Verlust seines Magnetfelds. Wir haben am Anfang wahrscheinlich eine relativ dichte Atmosphäre. Und da gibt es sehr viele Hinweise drauf, dass es auch, wie gesagt, fließendes Wasser gab. Und dann passiert halt dieses dramatische Ereignis, dass das Magnetfeld zum Erliegen kommt. Damit kann der Mars sich nicht mehr abschirmen gegen den Sonnenwind. Und der Sonnenwind fängt dann an, langsam die Atmosphäre des Mars abzutragen. Und da es relativ viele große Zeiträume sind, also wir reden hier über Millionen von Jahren, hat man dann halt einen Druck, einen Atmosphärendruck, der nur noch ein Tausendstel von dem ist, was wir auf der Erde haben. Und das bedeutet dann auch für alles, was an fließendem Wasser oder fließenden anderen Flüssigkeiten auf der Oberfläche des Mars ist, dass das direkt immer verdunstet. Und damit geht dann auch alles fließende Wasser auf der Oberfläche des Mars verloren.
Und wie müssten wir uns diese Marsoberfläche heute vorstellen, wenn es uns gelänge, da einen Fuß draufzusetzen? Wie sehe das aus?
Ja, das ist eine Steinwüste heute. Das heißt noch nicht, dass es im Untergrund nicht anders aussieht. Wenn wir mal wieder einen Sprung zur Erde schaffen und gucken, was passiert denn auf der Erde, wenn es ungemütlich wird, dann zieht sich halt Leben in den Untergrund zurück. Und wir wissen, wir haben auch in den tiefsten Löchern, die wir kennen auf der Erde, wenn wir in Goldminen schauen, wo wir uns 3 Kilometer unter der Oberfläche befinden, wenn man da irgendwo ein fließendes Wasser hat, dann gibt es da ganz komplexe Gemeinschaften von Bakterien, von Lebensformen, die nie irgendwie Sonnenlicht gesehen haben, sondern die existieren dort seit 10.000, seit 100.000 von Jahren im Untergrund und können sich da weiterentwickeln. Und genau so stellt man sich auf dem Mars das auch vor. Das heißt, wir hatten am Anfang lebensfreundliche Bedingungen und als es dann ungemütlich wurde, gibt es, also wenn sich dann tatsächlich schon Organismen gebildet haben, dann haben die genau das getan. Die haben sich in den Untergrund zurückgezogen und da könnten sie auch heute noch existieren.
HR2 Doppelkopf mit dem Planeten- und Asteroidenexperten Professor Frank Brenker von der Frankfurter Goethe-Universität. Wir machen jetzt einen Sprung vom Mars auf den Mond zum zweiten Himmelskörper, der die Menschheit sehr stark inspiriert und beschäftigt. Und damit hängt auch der nächste Musikwunsch zusammen. Wir hören von Pharrell Williams Running und da gibt es auch eine Geschichte zu.
Ja, das ist ein Lied aus dem Film Hidden Figures und das ist für mich halt ein wichtiger Song deshalb, weil diese Geschichte um Hidden Figures einfach etwas absolut Faszinierendes ist, was man wirklich so ins Bewusstsein der Öffentlichkeit erst in den letzten Jahren getragen hat, dass es sehr viele farbige Mitarbeiter gab in der NASA, die wesentlich dazu beigetragen haben, dass man den Weg zum Mond überhaupt geschafft hat.
Pharrell Williams, Running.
Summertime in Virginia was an oven. All the kids eating ice cream with their cousins. I was studying while you was playing the dozens. Don't act like you was there when you wasn't. Running from the man, running from the badge.
Williams Running im HR2 Doppelkopf mit dem Weltraumgeologen Frank Brenker von der Frankfurter Goethe-Universität und mit Stefan Hübner. Herr Brenker, jetzt ist es fast 50 Jahre her, dass am 21. Juli 1969 die beiden ersten Menschen den Mond betraten. Was verbinden Sie denn heute mit diesem Ereignis?
Ja, wir haben sehr enge Bindungen an diesen Termin, weil der 21. Juli ist auch mein Geburtstag, was eigentlich fantastisch ist, dass man ausgerechnet an meinem Geburtstag auf dem Mond gelandet ist. Aber wissenschaftlich haben wir natürlich auch eine enge Verknüpfung daran. Und jetzt passiert halt sehr, sehr viel. Man hat damals eine ganze Reihe von wichtigen Erkenntnissen gewonnen durch die Proben, die man dann auf der Erde hatte vom Mond. Und jetzt hat man 50 Jahre später sich überlegt, lasst uns doch mal diese Proben nochmal vernünftig anschauen mit den Methoden, die wir heute zur Verfügung haben. Und dabei sind viele sehr sensationelle Dinge bei rausgekommen, die völlig anders sind als das, was man noch vor 50 Jahren gedacht hat.
Zum Beispiel?
Und, ja, zum Beispiel. Ich nenne das immer so ein bisschen die Entwicklung hin zu Feuer und Eis. Und nachdem man die Daten halt nochmal angeschaut hat und mit modernen Methoden nochmal rangeguckt hat, hat man zwei ganz wesentliche Erkenntnisse gewonnen. Das eine ist, dass es offensichtlich in den Polbereichen, vor allem am Südpol des Mondes, große Eisvorkommen gibt. Man war eigentlich nach den ersten Untersuchungen der Proben davon ausgegangen, speziell der Apollo-Proben, dass der Mond sehr, sehr trocken ist und dass er halt alle seine wässrigen Anteile sehr, sehr früh verloren hat. Und jetzt hat man festgestellt, dass es am Südpol des Mondes offensichtlich Bereiche gibt, die in tiefen Kratern liegen, die nie Sonnenlicht sehen und deshalb sich auch nicht aufheizen. Und in diesen sammelt sich mit der Zeit dann Eis und da gibt es ja sehr kompakte Eisschichten, die sich heute noch befinden. Die bestehen auch im Wesentlichen tatsächlich aus Wassereis. Das heißt, wenn wir heute darüber reden, den Mond zu besiedeln, dann haben wir jetzt plötzlich ein Vorkommen von Wasser in Eisform auf dem Mond, das wir nutzen können. Und das braucht man halt zum einen, um die Station zu betreiben, aber auch zum Beispiel zur Energiegewinnung. Also wenn Wasser da ist, dann kann man sich gut vorstellen, dass man Sonnenkollektoren aufbaut, dieses Wasser trennt und dann halt Treibstoff zur Verfügung stellen kann. Und der kann dann dazu führen, dass man zum einen natürlich sehr viel mobiler auf der Mondoberfläche wird, aber vielleicht auch vom Mond wegkommt wieder. Und wenn man sich überlegt, man möchte zum Beispiel zum Mars fliegen, dann ist der Mond eine gute Zwischenstation. Und mit den neuen wissenschaftlichen Fragen, die sich jetzt aufgetan haben, ist der Mond auch wieder wissenschaftlich spannend geworden. Wie gesagt, der eine Teil Eis auf dem Südpol und dann der andere Bereich ist noch Feuer, wieso Feuer und Eis? Der Mond ist ein relativ kleines Objekt, verglichen zur Erde zum Beispiel. Und man ist immer davon ausgegangen, dass das deshalb auch so relativ schnell auskühlen kann. Und dann erwartet man eigentlich ein starres Inneres auf dem Mond. Also einen völlig auskristallisierten Kern, einen natürlich völlig auskristallisierten Mantel, so wie wir das zumindest für den Mantel eigentlich von der Erde kennen. Und mit modernen Berechnungsverfahren hat man festgestellt, das Innere vom Mond ist nicht so fest, wie man sich das vorgestellt hat. Es gibt offensichtlich weite, geschmolzene Bereiche oberhalb des Kerns und sogar der äußere Kern vom Mond scheint immer noch geschmolzen zu sein. Und das heißt, der Mond ist deutlich wärmer in seinem Inneren, als man das die ganze Zeit vermutet hatte.
Das heißt, man hatte also die Funde von der Mondmission 1969 noch einmal neu untersucht. Man weiß jetzt mehr über die Entstehung des Mondes. Man weiß mehr über die Bedingungen direkt auf dem Mond. Hat man sich dann auch noch einmal darüber Gedanken gemacht, ob diese Steine tatsächlich echt sind und vom Mond stammen? Gab ja da immer wieder auch alle möglichen Verschwörungstheorien.
Ja, ich finde immer, dass der beste Nachweis, dass Menschen auf dem Mond waren und Material zur Erde geholt haben, tatsächlich die Mondproben selber sind. Warum ist das so spannend? Man überlegt sich, wenn man so etwas so darstellen möchte, dass man da war, aber eigentlich nicht da war, dann muss man ja vorher irgendwie eine Theorie dazu haben und sich überlegen, wie stelle ich mir denn die Mondoberfläche vor? Also welches Gestein muss ich denn Wissenschaftlern vorlegen, damit die mir glauben, dass ich die vom Mond geholt habe? Jetzt wusste man am Anfang relativ wenig über die Gesteine des Mondes und das Einzige, was man letztendlich wusste von der Erde aus, war, okay, wir haben dunkle Bereiche, wir haben helle Bereiche, es gibt also diese Hochländer und diese großen Plateaus, diese dunklen Flächen. Und dann kann man sich Theorien überlegen dazu, was für Gesteine könnten das denn sein. Und dann wird man natürlich auf der Erde anfangen, sich zu überlegen, was werden denn für Gesteine entstehen. Und die dunklen Flächen, das sind wahrscheinlich Basalte und das ist auch das, was man tatsächlich nachher auf dem Mond gefunden hat. Der große Unterschied ist aber, und da passt die Vorhersage nicht zu dem, was man an Proben vom Mond geholt hat und was man heute halt weiß, das sind die hellen Bereiche, die Hochländer. Auf der Erde hat man oft einen Zusammenhang zwischen diesem dunklen Basalt und dem sehr hellen Granit. Wenn ich den Erdmantel anfange aufzuschmelzen, wird daraus ein Basalt. Wenn ich diesen Basalt wieder aufschmelze, wird daraus ein Granit. Und deshalb gibt es einen engen Zusammenhang zwischen diesen Gesteinsarten. Ein dunkles Gestein, ein helles Gestein. Deshalb die Theorie, bevor man halt auf dem Mond war, relativ simpel. Die dunklen Bereiche ist Basalt, die hellen Bereiche sind Granit. Gut, dann hat man Proben geholt und dummerweise sind die hellen Bereiche eben nicht Granit, sondern die hellen Bereiche sind ein völlig anderer Gesteinstyp, der sogenannte Anorthosit. Wie kann man sich den vorstellen? Der Anorthosit ist ein Gestein, der ähnlich ist eigentlich dem Granit, aber der eine wichtige Komponente nicht enthält und das ist der Quarz. Wenn man sich einen Granit vorstellt auf der Erde, dann besteht er aus drei verschiedenen Mineralen im Wesentlichen. Und zwar einem grauen Quarz, einem weißen Feldspat und noch irgendeinem dunklen Mineral. Und ein Anorthosit, der besteht zu 90% aus diesem hellen Feldspat. Das ist ein sehr ungewöhnliches Gestein für die Erde und das war eine extrem überraschende Entdeckung und das hat auch im Wesentlichen dazu beigetragen, dass man über die Entstehung des Mondes völlig anders nachdenken musste, weil hier haben wir Prozesse, die völlig anders sind als das, was wir von der Erde kennen.
Jetzt ist ja heute, 50 Jahre nach diesen historischen Schritten von Neil Armstrong und Buzz Aldrin, das Thema bemannte Raummissionen wieder in aller Munde. Woran liegt das?
Ich glaube, man betreibt Raumfahrt überhaupt nur deshalb, weil man auch bemannte Raumfahrt betreiben kann. Das ist halt so der Wunsch der Menschen, in den Weltraum vorzudringen und andere Lebensbereiche, andere Umfelder kennenzulernen. Und ich glaube, der Drang zum Mond ist deshalb jetzt wieder so groß geworden, weil tatsächlich viele Nationen wieder zum Mond streben. Warum macht man so etwas? Und das war, glaube ich, vor 50 Jahren nicht anders als heute. Man möchte demonstrieren, dass man technologischen Fortschritt hat. Man ist die Nummer eins. Man möchte einfach aufzeigen, wie gut ein Land technisch entwickelt ist. Das ist genau der Grund, warum plötzlich ein Land wie China auf die Idee kommt, zum Mond fliegen zu möchten. Das tut man ja auch schon, bezogen mit kleinen Raumsonden. Aber die bemannte Raumfahrt ist einfach die Demonstration eines technischen Fortschritts. Und das ist einer der Hauptantriebe, neben natürlich den wissenschaftlichen Aspekten, die wir begleiten. Aber warum man so viel Geld investiert, ich glaube, das ist im Wesentlichen die Demonstration von technologischem Fortschritt.
Und denken Sie, es hat auch etwas mit den bereits angesprochenen Kolonialisierungsbemühungen zu tun? Es gab mal eine These des verstorbenen Starphysikers Stephen Hawking, der sagte, in spätestens 200 bis 500 Jahren hätten wir unsere Mondkolonien, auch deswegen, weil dann die Ressourcen auf der Erde erschöpft seien?
Ich glaube, bezogen auf die Mondkolonie war er wahrscheinlich sehr zurückhaltend, wenn er von 200 Jahren gesprochen hat. Ich glaube, dass wir das in einem sehr, sehr viel kürzeren Zeitfenster erreichen werden. Wenn wir jetzt anschauen, dass wir jetzt schon davon ausgehen, und das ist ja die Direktive, die es momentan in den USA gibt, dass man im Zeitraum von 5 Jahren, also 2024, den nächsten Menschen oder auch die erste Frau auf dem Mond wieder haben möchte, dann ist der nächste logische Schritt auch eine Mondbasis zu bauen. Das heißt, wir reden wahrscheinlich nicht über Zeiträume von 200 Jahren, sondern sehr viel kürzer. Das heißt, wir werden das noch erleben, dass man die erste Mondbasis dort gründet. Und natürlich auch mit dem Hintergrund, dass wir jetzt wissen, okay, es gibt gefrorenes Wasser auf dem Mond und das erleichtert einfach vieles. Und damit wird eine Mondbasis sehr viel wahrscheinlicher und leichter umsetzbar.
Sie hatten vor nicht allzu langer Zeit im Hauptquartier der amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA in Washington mal Ihre Vorstellungen dargelegt, wie Weltraumforschung im Jahr 2050 aussehen könnte. In Bezug zu dem, was Sie ja diese Doppelkopf-Sendung hindurch erzählt haben, wie denken Sie, wird die Weltraumforschung der Zukunft aussehen?
Unsere Vorstellung von Weltraumforschung im Jahr 2050 ist sehr vielfältig. Zum einen wird es sehr viel mehr Bemühungen geben. Das heißt, wir werden zu sehr vielen Objekten unseres eigenen Sonnensystems vordringen, dort Proben nehmen, vor Ort Messungen durchführen. Es gibt unwahrscheinlich viele neue Objekte, die man in unserem eigenen Sonnensystem entdeckt hat. Man hat sehr viele Detailkenntnisse heute schon über viele Monde, die im Sonnensystem um andere Planeten schwirren. Und da gibt es eine große Klasse zum Beispiel von Monden, wo man Ozeane auf der Oberfläche hat, die durch eine Eisschicht abgedeckt sind. Und das sind die perfekten Bereiche zum Beispiel, um nach Lebensformen zu schauen. Und man wird im Jahr 2050 sicher Missionen haben, die zu solchen Monden fliegen, dort Details untersuchen, durch die Eisschichten durchdringen. Wir werden U-Boote haben, die diese Ozeane bereisen, die dort den Untergrund anschauen werden, dort nach Lebensformen suchen werden. Wir werden auf der anderen Seite viel, viel weiter ins Weltall hinausschauen können. Es gibt Bestrebungen heute schon und Berechnungen. Das war auch zum Beispiel ein großes Thema bei diesem Treffen, inwiefern man in der Lage sein wird, nicht nur Planeten um andere Sonnensysteme irgendwo im Weltall zu entdecken, sondern auch zum Beispiel die chemische Zusammensetzung der Atmosphäre messen zu können auf diese Entfernung hin. Das wird sicher im Jahr 2050 möglich sein. Das heißt, wir werden unglaublich viele Detailinformationen über ferne Welten erlangen, auch ohne dass man vielleicht direkt dorthin fliegen kann bis zu diesem Zeitpunkt. Wenn wir auf Hawking zurückkommen, dann war ja eine seiner großen Ideen auch, dass man sehr, sehr kleine Sonnen auf sehr hohe Geschwindigkeit beschleunigen kann, um dann auch andere Sonnensysteme erreichen zu können. Also möglicherweise wird auch das passieren, in durchaus überschaubaren Zeitfenstern. Also es wird, glaube ich, einen großen Drang in den Weltall hineingeben. Also mit sicherlich, das ist ja die nächste Planung, wenn wir das Zeitfenster schauen, mit einem sogenannten Gateway. Das heißt, wir werden die internationale Raumstation möglicherweise bis dahin aufgeben und etwas Vergleichbares im Orbit um den Mond bauen. Und das wird das Gateway sein, um andere Bereiche noch besser entdecken zu können. Also einen leichteren Zugang zu haben, um zum Mars zu gelangen, einen leichteren Zugang zu haben, um zu anderen Himmelsobjekten zu kommen. Und natürlich einen direkten Zugang zur Mondoberfläche. Das heißt, es wird nicht nur einzelne Missionen geben, die Proben von der Mondoberfläche auf die Erde bringen, sondern man kann dann von dem Gateway aus an vielen Stellen die Mondoberfläche erkunden, Proben zum Gateway zu bringen und dann vom Gateway zur Erde zurück.
Und möglicherweise befindet sich dort dann auch eine Außenstelle von den Laboratorien von Professor Dr. Frank Brenker, Geowissenschaftler und Weltraumexperte von der Frankfurter Goethe-Universität. Er war zu Gast im heutigen HR2-Doppelkopf. Gastgeber war Stefan Hübner. Und zum Abschluss geht es jetzt musikalisch noch einmal hoch auf den Mond mit der HR Big Band unter Chris Walden. Fly me to the moon. We'll be right back.